Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Herzlich willkommen in dieser Samstagnacht zu unserem Kulturmagazin Fazit. Es ist eine Ausgabe, die zeigt, wie sehr das politische Weltgeschehen die Kulturwelt aktuell umtreibt. Sei es bei den Filmfestspielen in Cannes, sei es in den Orchestern oder auch im Theater.
Das ist so ein großes Thema, dieser Pazifismus, und auch ein bisschen dekadent vielleicht, das heute zu machen, weil so viele Plätze auf die Welt Krieg gibt. Und vielleicht ist das nicht das Moment, über den Pazifismus zu denken. Aber wir wollen das Publikum aktivieren in das Gedanken über dieses Thema.
Sagt Ward Wemhoff vom niederländischen Theaterkollektiv Der Warme Winkel. Dessen neuestes Stück heißt Gandhi, eine Mischung aus Gun wie Pistole und eben dem Namen der indischen Friedensikone. Premiere war heute Abend am Bochumer Schauspielhaus. Bei den Wiener Festwochen verhandelt der Regisseur Christopher Rüping in seinem neuen Stück das große Thema Liebe. Und dann trafen sich heute fast 100 Orchestermusikerinnen zu einem Flashmob gegen den Krieg und das Leid in Gaza. Eine äußerst friedliche, aber auch deutlich pro-palästinensische Stimme aus der klassischen Musik. Und natürlich schauen wir uns an, wer bei den Filmfestspielen in Cannes abgeräumt hat. Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Auch das war heute hochpolitisch. Abschluss der Filmfestspiele in Cannes heute Abend und die Vergabe der Goldenen Palme für den besten Film, die trotz eines stadtweiten Stromausfalls nicht verschoben werden musste. Filmfestspiele, sie haben in diesem Jahr äußerst politisch angefangen mit der Kritik von Oscar-Preisträger Robert De Niro an der Politik Donald Trumps. Und auch heute Abend war es eine politische Entscheidung für die Vergabe der Goldenen Palme für den besten Film. Hören wir mal die Jurypräsidentin Juliette Binoche.
C'est pourquoi nous avons choisi pour la Palme d'Or un simple accident de Jafar Panahi.
Also die Goldene Palme geht an den iranischen Filmemacher Jafar Panahi für seinen Film A Simple Accident, ein Regisseur, der vom Regime im Iran schon verhaftet wurde, dem der Pass entzogen und ein Berufsverbot erteilt wurde. Und trotzdem hat er immer weiter Filme gemacht. Jetzt wurde er mit dem wichtigsten Filmpreis des internationalen Autorenkinos ausgezeichnet. Frage an meinen Kollegen Patrick Welinski in Cannes. Er wurde auf jeden Fall als Favorit gehandelt, Jafar Panahi, auch von dir?
Ja, absolut. Das war hier einer der Top-Favoriten auf einen Preis. Das ist ja auch ein Film, der mit kompromisslosen künstlerischen Mitteln nach einer Sprache sucht für diese himmelschreienden Missstände im Iran. Und das alles beginnt, wie der Titel ja sagt, mit einem Autounfall. Ja, eine Familie muss nachts in einer Werkstatt anhalten und einer der beiden Männer in der Werkstatt, der hört die Stimme des Fahrers und er erkennt sie sofort. Das ist der Mann, der ihn jahrelang im Gefängnis gefoltert hat. Und dieser Mann entführt diesen Fahrer und ist sich zwar nicht 100% sicher, ob das sein Folterer ist, deshalb sucht er sich noch einige Mithäftlinge von damals und dann beugen sie sich über diesen entführten Mann und diskutieren darüber, ob sie ihn töten sollen oder eben nicht. Das ist manchmal auch etwas komisch, lustigerweise, weil unter diesen ehemaligen Mithäftlingen jetzt eine Braut ist, die im Brautschleier einfach von der Straße hinweg mitgenommen wird, weil sie diesen Menschen, der sie gefoltert hat, auch endlich zur Rechenschaft ziehen will. Und der Film fragt damit auf kluge Weise, ist Rache am Regime die Lösung? Bringt sie überhaupt Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit, wenn sich das System nicht ändert? Das sind keine leichten Antworten. Und trotz des Humors, die der Film auch hat, ist das mit Abstand der wütendste, lauteste Film von Jafar Panahi. Er klagt hier an. Das ist sein Jacques und er hat das in eine prägnante, präzise, hochintelligente Filmform gegossen und wurde hier natürlich völlig zu Recht ausgezeichnet.
Das heißt, ein hochpolitischer Film, aber kann man diese Preisvergabe dann auch als politisches Statement verstehen oder wurde hier einfach wirklich der beste Film ausgezeichnet?
Preise an iranische Filme, übrigens egal welche Preise bei Filmfestivals, die sind immer politisch zu verstehen, denn sie haben auch immer politische Konsequenzen für die Filmteams. Ja, sie werden dann schikaniert, sie werden von der Geheimpolizei verhört und natürlich ist das auch etwas, was Panahi wieder gefährlich werden könnte. Vor allem, wenn man sich seine Rede heute Abend anhört, mit Sonnenbrille, sehr ernst hat er sie vorgetragen. Er hat alle Iraner im Land, aber auch im Exil dazu aufgerufen, sich zu vereinen, alle Differenzen beiseite zu legen und für die Freiheit des Landes zu kämpfen, damit niemand ihnen je wieder vorschreibt, was sie zu tragen haben, wie sie leben sollen. Das waren keine Floskeln, das war eine Kampfansage. Und ich bin mir sicher, das wird noch hohe Wellen schlagen. Beim Regime in Teheran ist das absolut schlecht angekommen, da können wir sicher sein. Aber das ändert eben auch nichts daran, dass er zu Recht auch als Kinomeister ausgezeichnet worden ist. Es ist zwar eine Statistik, aber heute wurde erst zum vierten Mal ein Regisseur ausgezeichnet, der alle drei Preise in Berlin, Venedig und Cannes gewonnen hat. Das passiert sehr selten und zeigt auch, dass er ein Kino macht, das jenseits dieser politischen Tagesschlagzeilen funktioniert und sehr, sehr tief berührt.
Den zweitwichtigsten Preis des Festivals erhielt der Norweger Joachim Trier für sein Familiendrama Sentimental Value. Ein Preis für einen Regisseur, der dem Festival ja familiär auch verbunden ist, ne?
Ja, das stimmt. Sein Großvater war vor vielen Jahrzehnten selbst mit einem Film im Wettbewerb in Cannes. Und das war, wenn man so will, das künstlerische Gegenstück zum Panahi-Film. Sentimental Value, das ist angesiedelt irgendwo zwischen Anton Tschechow und Ingmar Bergman. Ein Film über eine Künstlerfamilie, die sich nicht ausstehen kann, weil der Vater die Töchter im Stich gelassen hat, weil er seine Filmkarriere leben wollte. Und jetzt kommen sie alle für ein Filmprojekt nochmal zusammen. Und wie Joachim Trier das erzählt, ja, da stellt er auch große Fragen. Was ist der Wert von Kunst für unsere Biografie? Was geben wir auf, wenn wir Kunst machen? Können wir über Kunst kommunizieren, Empathie schaffen, zueinander finden? Ein sehr zärtlicher, auch trauriger Film, wunderbar komponiert übrigens und einer der berührendsten dieses Festivals.
In den vergangenen Tagen wurde viel über In die Sonne schauen gesprochen, den deutschen Beitrag der Berlinerin Mascha Schilinski. Und auch dieser Spielfilm wurde geehrt.
Für uns steht dieser Film für etwas ganz Bestimmtes, dafür, dass es sich lohnt, an die eigene künstlerische Vision zu glauben und dafür, dass man sich selbst treu bleiben kann, auch wenn der Weg dorthin schwierig ist.
Mascha Schilinski selbst haben wir da gerade gehört, die ja sehr, sehr lange, über 5 Jahre an diesem Film gearbeitet hat, Patrick. Am Ende ist es dann aber doch schon eine Überraschung, dass so eine Newcomerin ausgezeichnet wurde.
Ja, das stimmt. Aber was für eine schöne Überraschung. Eine Freude, muss man sagen, auf so vielen Ebenen. Zum einen, weil der Film wirklich komplex ist, ambitioniert, der das ganze 20. Jahrhundert deutscher Geschichte allein über die Erfahrungswelt von Frauen erzählt, wie sie da neue Wege auch fürs Kino, deutsche Kino sucht, ja, um Geschichte und Geschichten zu erzählen. Das ist spannend. Und ich hoffe, dass dieser Preis in der deutschen Filmbranche, ja, einschlägt wie ein Blitz und zeigt, dass diese Projekte und diese Talente stärker gefördert werden müssen, dass es eben nicht 5 Jahre dauern darf, bis solche Projekte das Licht der Welt erblicken. Diesen Preis sollte man als Investment vielleicht verstehen in ein besseres, vielfältigeres, jüngeres deutsches Kino. Und sie hat ihn ja geteilt mit einem jungen, auch Franco-Spanier, diesen Preis. Das waren nämlich beide Filme, die auch für eine neue Art des Autorenkinos stehen. Also Cannes hat hier in diesem Moment auch investiert in die Zukunft seines eigenen Festivals für solche Filme. Für die werden wir zukünftig auch hier anreisen.
Wie sieht denn an diesem Abend nach der Preisvergabe dein persönliches Fazit von Cannes aus? Manche sagen, es war ein Jahrgang ohne große Meisterwerke. Du klingst eigentlich ganz zufrieden oder vielleicht sogar begeistert.
Ja, zufrieden. Ich würde das auch gar nicht so als Vorwurf an das Festival verstehen, weil ich frage mich dann, was bedeutet das fürs Kino, wenn wir so viele Filme sehen, die von Künstlern erzählen, die gegen Unterdrückung kämpfen? Vielleicht heißt das ja, dass die Filmemacherinnen selbst merken, wie schwer und für manche es fast unmöglich ist, Film nur noch so als Kunst zu machen. Und was bedeutet es, dass die Stimmung dieser Filme apokalyptische Töne anschlägt? Mord, Folter, Gewalt, Tod. Als könnte das Kino hier das Ende aller Dinge kaum erwarten. Vielleicht heißt das, dass dieses Kino nur eben Ängsten und den Kopfschmerzen unserer Gegenwart nachspürt, dass man es eben nicht mehr fliehen kann in eine eskapistische Fantasie. Ein Kino haben wir hier gesehen, das uns zwingt, genau den Blick zu weiten, ganz besonders der Film von Panahi, das zu sehen, was falsch läuft und was sich ändern muss. In dieser Hinsicht war das ein sehr hellsichtiger Jahrgang, diese 78. Ausgabe von Cannes.
Patrick Welinski über den Abschluss der internationalen Filmfestspiele in Cannes. Heute Abend wurden die Preise verliehen. Besten Dank, Patrick.
Sehr gerne.
Einer der wichtigsten Theaterregisseure der Gegenwart hat heute Abend bei den Wiener Festwochen eine Uraufführung gefeiert. Und zwar Christopher Rüping, der Mann, der gerade beim Theatertreffen auch den Berliner Theaterpreis erhalten hat. Einer von vielen Preisen, muss man schon sagen, die Rüping bekommen hat. Er ist ja ein Mann, dem es gelingt, große Emotionen und kluge Gegenwartsanalyse zusammenzubringen und scheut sich auch nicht zurück vor den ganz existenziellen Themen. Diesmal die Liebe. Dem neuen Stück All About Earthquakes liegen zwei literarische Vorlagen zugrunde. Einmal Heinrich von Kleisters Erdbeben in Chile und Bell Hooks Bestseller All About Love. Das eine, die Utopie eines klassenlosen Garten Edens, das andere eher so eine philosophische Abhandlung über die Liebe als Handlungsinstrument in den Irrungen und Wirrungen der modernen Gesellschaft. Und allein an dieser Wahl zeigt sich ja einmal mehr der offene und der sehr freie Umgang Rüpings mit allem, was am Theater zum Einsatz kommt.
Theater entsteht ja quasi aus der Behauptung, ne? Also eine Gruppe von Menschen trifft sich in einem Raum ohne Fenstern und überlegt, was man gemeinsam vorhat, was man dem Publikum erzählen möchte. Und dann beginnt eine unglaubliche Anstrengung, diese Behauptung in die Welt zu bringen. Und das ist weniger von mir gesteuert, als ich das eigentlich gerne hätte. Aber instinktiv versuche ich dann häufig irgendwo dieser ganzen Behauptungsenergie eine Form von Rechtfertigung zu verschaffen in einer Art positiver Energie am Schluss.
Tja, und ob es auch der heutige Abend, ob der von positiver Energie geprägt war, das kann am besten unser Kritiker Martin Pesel beantwortet. Allerdings fangen wir lieber nicht mit dem Schluss an, Martin Pesel, sondern mit der Frage, zu was Christopher Rüping diese zwei so unterschiedlichen Vorlagen denn verschmelzt. Also wie erzählt er von der Liebe an diesem Abend?
Er erzählt zunächst vor allem anhand der einen Vorlage, nämlich der Kleist-Novelle »Das Erdbeben in Chile«. Das handelt ja von einem illegitimen Liebespaar, das gewaltsam getrennt wird. Sie soll hingerichtet werden, er wird ins Gefängnis gesteckt und will sich erhängen. Aber dann passiert eben dieses Erdbeben, das diese beiden Handlungen unterbricht und das Paar in weiterer Folge wieder zusammenführt in dieser utopischen Paradiessituation. Bis es aber dazu kommt, lässt sich Rüping mit seinem Ensemble sehr viel Zeit. Die ganze Gruppe, 14 Leute, ist auf der Bühne, stellt zunächst ein paar historische Erdbeben nach. Und dann kristallisieren sich die Liebenden heraus. Und die sind hier ein ganz besonderes Paar, gespielt nämlich von Elsie de Brau und Moses Leo. Zwischen denen besteht ein Altersunterschied von 27 Jahren, der dann natürlich auch thematisiert wird. Dann kommt es zu dieser Verurteilung dieses wirklich entzückenden Paares, ganz zart und immer ein bisschen ironisch, humorvoll. Dann zur rettenden Katastrophe, dem Erdbeben, das hier übrigens als Stromausfall dargestellt wird. Und aus dieser nahezu Dunkelheit haben wir einen Ausschnitt ausgewählt, der diese typisch rüpingsche, ja fast Privatheit der Spielenden recht anschaulich macht. Der erste ruhige Moment der Liebenden mit ihrem Neugeborenen.
Was ist, wenn wir einfach abhauen?
Hä?
Lass uns abhauen. In echt jetzt.
In echt? In echt? In echt?
Ja. Jetzt.
Wohin?
Ja, egal. Irgendwohin. Haiti. Zypern.
Oh,
einfach weg.
Ja, ne, alles klar.
Was?
Ja, ich dachte kurz, es war wahrscheinlich dumm, aber ich dachte, dass du in echt meintest. Also abhauen, jetzt in echt.
Ja, genau. Wir beide jetzt in echt.
Und Philipp?
Wer ist Philipp?
Na ja.
Phil? Ja. Das ist sein Name?
Ja.
Hast du ihm den gegeben?
Ja, wer sonst? Du warst ja nie da.
Oh, Philipp.
Ja, das Liebespaar und der Nachwuchs, der eine scheint gar nichts davon zu wissen, Martin Pesel. Ist das ein Stück, das wie gemacht ist, auch für dieses Motto, das Milo Rau für die Wiener Festwochen in diesem Jahr rausgegeben hat? Wie ist for love?
Ja, das wäre es. Mühelos. Aber da sind wir auch beim großen Manko des Abends, der sich offenbar selbst nicht zutraut, diesem Motto zu entsprechen. Denn es gibt ja noch eine zweite Vorlage, All About Love von Bell Hooks, und eigentlich noch eine dritte, nämlich den Song What is Love von Hathaway. Und rund um diese etwas küchenphilosophische Frage dieses Songs, was ist Liebe, wird dann noch vor dem Ende des Abends, vor dem Ende auch der Novelle, so ein diskursiver Part eingeschoben. Die SpielerInnen von Rüping, also besonders Benjamin Lilje, schaffen es ja doch immer wieder, diese Ausflüge ins Theoretische mit einer gewissen Würde vorzubringen, auch mit etwas Augenzwinkern. Aber in diesem Fall konnte ich das einfach nicht ernst nehmen. Ich hatte das Gefühl, wenn da Hooks Essay zitiert wird, der ja auch schon 25 Jahre auf dem Buckel hat und dann in diesen Song von Hathaway ganz viel Bedeutung hineingelesen wird, dann geschieht das, um dem Intendanten einen extra Gefallen zu tun mit seinem Motto. Die Conclusio ist dann, wir müssen immer alle zusammenhalten. Liebe ist nicht nur etwas für zwei, sondern für die gesamte Gesellschaft. Baby, don't hurt me. Wir müssen immer nett zueinander sein, dann wird alles gut.
Mhm. Also ein Abend, der nicht nur für SchauspielerInnen einen großen Auftritt bietet, sondern auch für die Musik, ja?
Ja, Matze Bröllochs ist wieder dabei, der Live-Musiker, der aber sogar ein bisschen mitspielen, mitsprechen darf. Der ist am Schlagzeug und am Keyboard, wechselt sich da aber auch immer wieder mit den sehr musikalischen SchauspielerInnen ab. Und da gibt es eine ganz große Bandbreite. Mal ist choralartige Kirchenmusik zu hören, aber natürlich auch in verschiedensten Variationen. What is Love von Hathaway, so richtig schmalzig in die Mikros geschmettert.
Martin Pesel, wenn ich die Zwischentöne bei Ihnen richtig deute, ist das für Sie jetzt kein ganz großer Christopher Rüping-Abend, oder?
Es könnte einer sein. Also es ist ein Abend, der so eine ganz besondere Stimmung verbreitet. Er ist leiser noch und noch entspannter als frühere Rüpings. Und er hat ein paar einzigartige Momente, die auch dem Bühnenbild zu verdanken sind. Da werden dann so Kirchenfenster plötzlich kreiert, durch die das Licht auf so eine bezaubernde Art und Weise fällt. Das Ensemble ist ganz hinreißend zusammen, aber eben, dass es um die Liebe geht, das hätte ich auch verstanden, wenn es mir nicht ausbuchstabiert worden wäre.
Martin Pesel über All About Earthquakes, die heutige Uraufführung im Rahmen der Wiener Festwochen, inszeniert von Christopher Rüping. Morgen Sonntag ist die nächste Vorstellung.
So, folgendes. Ihr habt in den Noten diesen Bridge, ja? Der wird wiederholt.
Auf dem Weg ins Fazitstudio konnte ich heute Nachmittag Zeugin werden, wie Dutzende Orchestermusiker mitten auf dem Potsdamer Platz in Berlin ihre Instrumente ausgepackt haben. Ein musikalischer Flashmob für Menschlichkeit anlässlich des Leids im Gazastreifen. Es reichte ein Notenblatt mit dem Thema aus Schuberts Klaviertrio Nummer 2, Opus 100, auf das sich alle, die spontan gekommen waren, einließen. Musikerinnen der großen Orchester, aber auch Laien. Jeder, der wollte, ungefähr 80 bis 100 Menschen mit ihren Instrumenten. Streicherklänge zwischen rauschendem Verkehr und dann ein kurzes Manifest, das verlesen wurde.
Gegen das Schweigen! Ein Schweigen, was seit über 19 Monaten laut durch die Kulturinstitutionen und über die Bühnen hallt. Somit ist die Musikszene, bis auf wenige Ausnahmen, ein gesellschaftliches Abbild, das sich mehr mit sich selbst beschäftigt, anstatt gegen Unrecht die Stimme zu erheben. Das Leid der Menschen in Gazastreifen ist für uns alle sichtbar. Es lastet auf dem Gewissen und dem humanistischen Selbstverständnis einer ganzen Branche, hier keine Position für Menschlichkeit und Menschenrechte einzunehmen.
Ja, ein Flashmob für den Frieden, für Menschlichkeit, eine Aktion, die das Leid im Gazastreifen in den Fokus rückte, 19 Monate nach Kriegsbeginn. Denn, so sagten mir die beiden Initiatoren auch im Interview anschließend, dass das Leid der Palästinenser immer noch nicht ausreichend wahrgenommen oder besser gesagt öffentlich beklagt wird hier in Deutschland. Was kann Musik? Habe ich Arthur Hornig und Arne Christian Pelz gefragt, Solocellisten der Deutschen Oper.
Heute konnte Musik ziemlich viele unterschiedliche Leute zusammenbringen und auch endlich eine Nachricht überbringen und ein Schweigen brechen. Und ich weiß nicht, wie leicht es gewesen wäre ohne die Musik, aber ich glaube, es hat sehr geholfen heute, die Musik.
Musik drückt Emotionen aus und ich glaube, da war heute ganz, ganz viel dabei. Musik sagt das, was vielleicht auch nicht gesagt werden kann, wo es keine Worte mehr für gibt. Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit, die in Musik umzusetzen, hat heute funktioniert. Und trotzdem Klarheit zu haben in unseren Forderungen, hinter denen sich möglichst viele Menschen versammeln können.
Jetzt sieht man ja allein schon an den T-Shirts und auch an den Aufklebern, dieser Flashmob ist nicht sozusagen in 2 Stunden entstanden. Da steckt ein bisschen Orga dahinter und da stecken bestimmt auch Gespräche dahinter, die Sie geführt haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Wie ist denn das Stimmungsbild unter den Musikern? Welche Bandbreite nimmt das ein? Stellen Sie da auch fest, dass sich vielleicht eine Stimmung verändert hat in den letzten 19 Monaten des Krieges?
Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele Gespräche geführt. Ohne wäre es nicht gegangen. Es hat sich eine rote Linie durch jedes Gespräch gezogen und das ist, dass jeder Protest gegen das Leid dort in Gaza da endet, wo es Hass verbreitet und wo Menschen diffamiert werden. Und da mussten wir ein bisschen Überzeugungs- und Beruhigungsarbeit leisten. Und ich glaube, dass wir aber mit unseren Forderungen einen großen Bogen spannen konnten, auch an Empathie und an dem, was dort an Leid passiert. Und ja, es findet ein Shift statt. Menschen sind heute gekommen, von denen wir nicht gedacht haben, dass sie kommen. Und es ist offensichtlich das Maß dann irgendwann für alle voll. Jeder hat persönlich eine Geschichte, wann er gefühlt hat, man muss was tun, man muss ins Handeln kommen. Darauf bin ich auch nicht stolz oder so, sondern es hat gedauert. Das haben Menschen mit ihrem Leben bezahlt. Weiß nicht, bei mir waren es vielleicht 30.000 Tote oder so. Das ist Wahnsinn, bis man wirklich mal sagt, ey, das geht nicht. Und jeder hat, glaube ich, so eine Geschichte. Und trotzdem müssen wir irgendwie zusammenstehen und diese Nachricht rausschicken.
Welche Menschen sind jetzt gekommen, die vielleicht vorher nicht gekommen wären?
Man muss schon sagen, dass es eine gewisse Überzeugungsarbeit bedarf hat, die Leute überhaupt zu motivieren, die Stimme zu erheben. Und es hat auch damit zu tun, dass es ein bisschen eine gewisse Art von Kriminalisierung gab, Meinungen klar zu diesem Thema zu äußern. Und ich finde, das ist auch ein Hauptanliegen dieser Veranstaltung heute, dass man einfach sagt, es ist okay, Kritik zu üben. Und Sie haben über die rote Linie gesprochen oder über einen gemeinsamen Nenner. Wir hatten gar nicht den Anspruch, dass alle die gleiche Ansicht haben. Aber es muss allen möglich sein, ihre Meinung zu äußern und uns inklusive. Und wenn ich merke, dass ich benachteiligt werde oder irgendwie sogar in persönliche Schwierigkeiten komme, weil ich meine Meinung äußere, dann ist für mich der Punkt erreicht, dass ich aufstehe und sage, nein, das kann nicht sein. Zumindest nicht in dem Land, in dem ich leben will. Und das war mein Hauptanliegen heute.
Okay, und das ist das, was Sie beide gespürt haben, ja, dass nicht jedes Wort, jeder Satz, jede Meinung willkommen ist, auch in diesem Kulturumfeld.
Naja, es ist im Grunde eine Sache. Das heißt, man spürt Don't Mention Gaza. Einfach egal, wo man ist, es wird einfach nicht erwähnt. Ja. Ob es in Kirchen ist, ob es in öffentlichen Veranstaltungen ist, es wird über die Ukraine geredet, es wird über den Sudan geredet und man verschluckt sich, wenn man irgendwie das Wort Gaza sagt. Und das haben wir heute versucht in die Öffentlichkeit zu tragen, dass wir über Gaza reden müssen und dass das dahin gehört.
Okay, da sind wir natürlich bei einem super komplizierten Thema. Wir hatten ja diese Demonstrationen an den Universitäten und da gab es dann auch oft vielleicht Überschreitungen der roten Linie danach. Mag sein, also ich weiß nicht, ob Sie da mit mir d'accord gehen, dass die Stimmung sich verändert hat oder auch, dass das Äußern von Meinung etwas zurückhaltender geworden ist. Wir haben da ja auch eine Entwicklung hinter uns.
Naja, die Kulturszene hat sich vor allen Dingen gar nicht geäußert und hat wahrscheinlich aus privat sehr nachvollziehbaren Gründen ganz, ganz viele Gründe gefunden, warum man nicht darüber sprechen sollte. Und wir finden, dass diese Gründe nicht mehr ausreichen.
Wir haben das gerade eben schon gesehen, da kam eine Frau zu Ihnen, die gesagt hat, warum sprechen Sie nicht von Genozid zum Beispiel. Da gibt es eben auch jetzt natürlich immer Leute, die sagen, man muss radikalere Forderungen stellen. Welche Gespräche haben Sie geführt, bis das gesagt wurde, was am Ende gesagt wurde? Oder wo würden Sie sagen, wo sind die Grenzen?
Es gibt immer Leute, die sagen, das ist nicht radikal genug, wie Sie sagen. Es gibt tausend andere, die sagen, das ist zu radikal. Und wir haben heute unseren Weg gemacht, der uns beiden und den Leuten, wir haben eine Gruppe von Unterstützern, mit denen wir uns abgestimmt haben, unter anderem auch Ido, der heute dirigiert hat, unter anderem Michael Barenboim, mit denen haben wir uns abgestimmt und gesagt, das ist unsere Linie. Wir wissen sehr wohl, dass es rechts und links davon ganz viel anderes gibt. Wir machen das und wir lassen jeden anderen auch das machen. Und wir können es auch nicht beeinflussen, wenn andere Leute anders denken. So ist es.
Vielleicht noch mal kurz ein Wort zur aktuellen politischen Situation. Also nicht nur, dass dieser Krieg andauert seit diesen vielen Monaten. Wir haben gerade irgendwie einen Anschlag in Washington gehabt auf zwei jüdische Botschaftsmitarbeiterinnen. Es ist ja auch ein Krieg, der internationaler wird oder der seine Fortführung in Ländern findet, wo er jetzt erstmal primär gar nicht stattfindet. Dass Sie jetzt hier am Potsdamer Platz stehen, ist, sagen, die Folge einer persönlichen Entwicklung und nicht eine Reaktion auf politische Entwicklung.
Also eine persönliche Entwicklung, die mit der politischen Lage zu tun hat, aber nicht mit der jetzigen, momentanen politischen Entwicklung in Deutschland. Es hat mit dem Krieg zu tun, der stattfindet und den wir sehr wohl mitbekommen und der unser Leben direkt beeinflusst. Ich habe das eben schon der anderen Kamera gesagt, dass mich das persönlich in meinem Musikschaffen beeinflusst, was ich sehe, und zwar tagtäglich, eigentlich stündlich auf meinem Telefon, und dass es quasi eigentlich unmöglich macht, meinen Beruf weiter auszuüben. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und deswegen habe ich gedacht, was habe ich für eine Möglichkeit dagegen aufzustehen oder meine Stimme zu verleihen? Und dafür habe ich mein Cello. Und das habe ich heute mitgebracht.
Ja, und dieser Flashmob fand statt, bevor der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein ebenfalls für eine ehrlichere Diskussion über das deutsch-israelische Verhältnis plädiert hat. Morgen zu lesen in der Frankfurter Sonntagszeitung eine Wendung kann man vielleicht sagen. Denn die Antisemitismusdefinition der Bundesregierung, die hat ja das Sprechen über diesen Krieg auch erschwert. Das wird uns sicher noch beschäftigen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dem Ausrufen der sogenannten Zeitenwende, gilt es als ziemlich naiv pazifistisch zu sein. Aufrüstung ist angesagt, Rüstungsaktien sind kein Tabu mehr, im Gegenteil, der Griff zur Waffe. Eine ja selbstverständliche Tat, wenn das eigene Territorium bedroht wird, bedroht werden sollte. Alles andere wohl feige. Aber ist es so schlicht wie eindeutig? Fragt sich auch das niederländische Theaterkollektiv Der Warme Winkel und stellt den gewaltfreien Widerstand eines Mahatma Gandhi, der Gun, also der Schusswaffe, entgegen in seinem Stück Gandhi mit U geschrieben. Das Projekt ist entstanden zusammen mit dem Bochumer Schauspielhaus. Dort war heute Abend unser Kritiker Stefan Keim bei der Premiere. Hallo und guten Abend.
Hallo Frau Schwarz.
Vielleicht zunächst ein paar Worte zu diesem Kollektiv, Der Warme Winkel. Die waren ja auch schon mal zum Theatertreffen eingeladen mit dem Stück Der Bus nach Dachau. Ein Kollektiv, das keine Angst zu scheinen hat vor ja schwierigen, komplexen Themen.
Nein, überhaupt nicht. Und dass die solche komplexen Themen auch mit Witz und auch mit na so einer Mischung aus, ist ja wurscht, wenn sich jemand drüber aufregt. Wir sagen, was wir denken und auch einer gewissen Vielschichtigkeit angeht. Also das ist jetzt nicht so eine Geschichte, so ein Projekt, so ein Rechercheprojekt, wo dann Schauspielerinnen und Schauspieler 6 Wochen recherchieren und dann glauben, sie haben die ganze Welt verstanden und einem das dann so aktivismusmäßig um die Ohren haut. Das kommt ja angenehmerweise auch wieder ein bisschen aus der Mode. Der Warme Winkel versucht wirklich so ein Thema und auch dieses jetzt, das Thema Pazifismus, von ganz verschiedenen Winkeln zu umkreisen, aber dann eben doch so pointiert zu sein, dass das einen wirklich auch weiterbringt.
Heute Abend ging es also um Mahatma Gandhi, ging es um Pazifismus. Wie sind die das denn angegangen?
Also zunächst einmal wird man überfallen im Foyer. Da kommt einer der Schauspieler raus, brüllt rum und hält eine Rede, die so an Shakespeare angelehnt ist, an Titus Andronicus, die Geschichte, wo jemand aus Rache dann die Leichen seiner Feinde kochen will und einem zum Essen vorsetzen will. Er wird dann niedergerungen und niedergebrüllt und dann hält ein Schauspieler eine Rede, dass man mit so einem Theater doch überhaupt nichts mehr anfangen kann.
Das Theater ist mitschuldig! Das Theater ist auf Krieg gebaut, als Trost, als Pflaster für Gewalt, als Feier für Gewalt. Das Theater ist mitschuldig.
Und dann versucht man natürlich ein anderes Theater zu machen und das ist zunächst einmal ein partizipatives. Einige Leute aus dem Publikum werden rausgesucht, die dürfen auf die Bühne, dürfen auf so Sitzbällen in Form von Planeten Platz nehmen und die werden zunächst einmal interviewt mit Themen wie, wer ist für dich wirklich böse, wer ist für dich ein Idol des Friedens, was würdest du machen, wenn du Putin umbringen könntest und keiner wird sehen. Also mit solchen Geschichten wird man dann gleich von Anfang an zunächst einmal immersiv konfrontiert.
Das hört sich nach einer echten Mutprobe an.
Es ist auf der anderen Seite, man wird auch schon, also ich muss gestehen, heute habe ich im Publikum gesessen bei der Premiere. Ich war vor 2 Tagen da, weil ich eine Probenreportage für Rang 1 schon gemacht habe, schon mal bei einer Probe da und da war ich auf der Bühne. Ich kenne also beide Seiten. Die gehen ausgesprochen vorsichtig mit einem um. Die fragen auch immer, wie weit dürfen wir gehen, möchtest du überhaupt mitspielen? Also es ist jetzt nicht, dass da irgendjemand zu was gezwungen wird. Und das ist das, wofür Der Warme Winkel eben auch steht, auch in dieser Performance heute Abend oder in diesem, ja, es ist eigentlich so ein Konzeptalbum, ne? So eine immer wieder neue Herangehensweise mit verschiedenen Szenen, sehr musikalisch auch und sehr körperlich. Also es ist auf der einen Seite dieses fokussierte, pointierte, auf der anderen Seite aber eben auch immer die andere Seite sehen, ja, und auch so ein bisschen aufeinander aufpassen. Vielleicht ein kleiner Ausschnitt noch.
Du denkst dich nicht in die Gewalt. Du fühlst dich hinein. Der Körper, der Träger von Gewalt. Der Körper, der Träger von Frieden. Der Körper trägt beides in sich.
Also es gibt auch wirklich, und das ist sehr angenehm, viele leise Töne an diesem Abend.
Also dieses Kollektiv steht ja auch ein bisschen dafür, habe ich zumindest gelesen, dass es die Ambivalenzen herausarbeitet. Das ist ja durchaus bei diesem Thema mit inbegriffen. Vielleicht nochmal einen Blick auf Mahatma Gandhi.
Ja,
was machen die mit dem?
Also da wird quasi eine Fremdenführung durch ein Gandhi-Museum auf der Bühne so ein bisschen nachgestellt. Und später wird Gandhi auch interviewt und zwar sehr kritisch. Also da werden ihm Fragen gestellt wie, kann das denn wirklich wahr sein? Du hast eine 16-jährige Großnichte dazu angehalten, sich nackt neben dich zu legen, neben dem Onkel, nur damit du zeigen kannst, dass du dich so unter Kontrolle hast, dass du sie dann nicht vergewaltigst. Was ist denn das für eine Zumutung? Da sitzt dann Gandhi auf der Bühne und sagt dann nur, sie war 14. Da wird beim Publikum natürlich auch gelacht. Aber dann gibt es auch gleich wieder die Gegenrede. Dann steht wieder jemand im Publikum auf, also auch einer der Schauspielenden, und sagt dann, was soll das denn? Wieso demontieren wir jetzt so jemanden wie diesen Gandhi? Wollen wir denn wirklich einfach so hinnehmen, dass wir in diese Aufrüstung hineingetrieben werden? Was kostet denn das alles? Also sehr unterschiedliche Szenen, sehr eindrücklich auch. Es geht einmal das Licht aus, nur noch die Notbeleuchtung ist im Saal, aber es ist sonst wirklich dunkel. Und ganz leise erzählt eine der Schauspielerinnen, stellt euch mal vor, es ist in eurer Straße und plötzlich kommt ein Jeep vorgefahren und euer Vater wird aus dem Haus geholt und zusammengeschlagen und weggebracht und ihr wisst nicht, was passiert. Und später seid ihr in der Situation, von dem Mann, der das eurem Vater angetan hat, läuft plötzlich sein Kind auf euch zu. Das Kind ist allein. Es hat die einzige Chance, von dir gerettet zu werden. Schaffst du das? Und dann gibt es so einen richtig tollen Moment, dass es immer anfängt mit Liebe, damit den Schmerz des Feindes auch spüren zu können. Aber auch das wird wieder gebrochen. Das wäre vielleicht einfach zu versöhnlich und zu kuschelig. Dann gibt es danach eine Nummer, die fand ich jetzt nicht so toll, aber das ist auch immer Geschmackssache, mit Lach-Yoga, die einen dann wieder völlig da rausholt. Und man kommt mit unglaublich vielen Anregungen, ziemlich durchgeschüttelt, durch einen sehr liebevollen, sehr genauen, manchmal auch etwas abgedrehten und verrückten, aber einen unglaublich anregungsreichen Theaterabend.
Gandhi am Schauspielhaus Bochum. Nächste Vorstellung ist morgen Sonntag. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Stefan Keim.
Gerne.
Deutschland ist ja bekanntlich, hat ja ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis es anfing, die eigene Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja, es gab die Nürnberger Prozesse, die waren aber von den Alliierten initiiert, später dann die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, aber erst die Fernsehserie Holocaust Ende der 70er und vieles, was danach kam, trug die Aufarbeitung in die breite Gesellschaft hinein. Dass die deutschen Verbrechen in vielen anderen Ländern sofort nach Kriegsende gezeigt wurden, das dürfte vielen gar nicht bekannt sein. In Frankreich, England oder Polen gab es Ausstellungen, in denen mitunter drastische Fotos gezeigt wurden. Diese frühen Versuche der Aufarbeitung dokumentiert nun das Deutsche Historische Museum und damit auch die Frage, wie man mit einem Zivilbruch umgeht bzw. umgegangen ist. Carsten Probst berichtet.
Die erste Ausstellung, die anhand von Fotografien und Filmen ein Bewusstsein für die Gräueltaten der Deutschen schaffen wollte, eröffnete in London am 1. Mai 1945, also noch bevor der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell endete. Ihr Titel: The Horror Camps, die Schreckenslager. Zwei Wochen zuvor war das Konzentrationslager Bergen-Belsen von britischen Truppen befreit worden und die Film- und Fotografieeinheiten, die die Truppen dabei begleitet hatten, lieferten der Londoner Schau aktuelles Bildmaterial. Entsprechend schockiert, bestürzt, teilweise ungläubig reagierten die BesucherInnen. Fast zeitgleich eröffnete im Mai 1945 in Warschau die Ausstellung »Warschau klagt an«. Einen Monat darauf im Grand Palais in Paris die Ausstellung »Crime Hitlerien«, also Hitlers Verbrechen, bei denen erstmals Aufnahmen aus dem von den Nazis vollständig zerstörten Ort Oradour-sur-Glane gezeigt wurden. 1946 eröffnete die Gedenkstätte für die Nazi-Barbarei im tschechoslowakischen Liberec. Im jüdischen Displaced Person Camp in Bergen-Belsen wurde im Jahr darauf eine kleine Ausstellung »Unser Weg in die Freiheit« aus der Perspektive der ehemaligen Gefangenen aufgebaut. 1948 folgte eine zweite Ausstellung in Warschau unter dem Titel Martyrium und Kampf aus der Perspektive der jüdischen Opfer, die bei der ersten Ausstellung in Warschau fast gar keine Rolle gespielt hatte. Kuratorin Agata Pietrasik berichtet, dass sie aus einer großen Zahl kleinerer und größerer Initiativen in jener Zeit auswählen musste. Ich habe mich auf Initiativen konzentriert, die in der damaligen Zeit sehr einflussreich waren und viele BesucherInnen hatten. Außerdem sollten es sehr unmittelbare Ausstellungen sein. Ein weiteres Kriterium war, was wir hier im Museum zeigen können. Es war wichtig, Zeitzeugnisse in verschiedenen medialen Formen zu haben. Und wichtig sind auch die unterschiedlichen Kontexte dieser Ausstellung, ihre verschiedenen Narrative dessen, was damals geschehen ist. In very specific and different narratives. Im Zentrum von Debatten stehen schon damals immer wieder die Auswahl und die Glaubwürdigkeit der Bilder. Gerade die großen Ausstellungen in London, Paris und Warschau verstanden sich als die ersten Orte, an denen das scheinbar Unglaubliche, das die Nationalsozialisten so sorgsam vor den Augen der Welt hatten verbergen wollen, nun durch Fotografien und Filmaufnahmen historisch bewiesen werden sollte. Man kalkulierte den Schockeffekt ein, den manche Bilder auslösen würden, weil man ihn als moralisch geboten ansah. Prompt kamen auch Zweifel an der Authentizität der Bilder auf. Kuratorin Agata Pietrasik. Es gab damals keine vorgegebenen Regeln, auf die man sich leicht hätte verständigen können. Die ganze Situation war ja beispiellos in der Geschichte. Es gab tatsächlich einige Bilder, auf denen Exekutionen und Gewalt zu sehen waren. Vor allem in London kamen solche Aufnahmen aus dem besetzten Polen. Trotzdem gab es eine Vereinbarung, keine drastischen Bilder zu zeigen, vor allem weil man darin übereinstimmte, dass diese Bilder für das breite Publikum nicht differenziert genug lesbar wären. Auch künstlerische Darstellungen von Zeitzeugen wurden gezeigt, um das Geschehen zusätzlich zu beglaubigen. Der deutsche Expressionist Ludwig Meidner, der als Jude ins Londoner Exil gegangen war, zeigte tief beeindruckende Zeichnungen aus seiner Serie zum Massaker in Polen. Doch die Kunst hatte angesichts der Monstrosität des Geschehens einen schweren Stand. Im Vergleich mit den Fotografien und Filmen, so beklagte Ludwig Meidner, wirkten seine Bilder geradezu absurd gemütlich. Die Ausstellung im DHM ist keine Gedenk- und Mahnausstellung zum Kriegsende. Mit ihrem wissenschaftlichen Ansatz will sie stattdessen die Erinnerung an den Krieg und die Vernichtung der europäischen Juden über die unmittelbare Zeitzeugenschaft hinaus sichern. Heute sind die meisten Zeitzeugen bereits verstorben. Und unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges zerfällt das Gedenken an die Folgen des Zweiten Weltkriegs zunehmend in nationale Deutungen, so Raphael Groß, der Direktor des Deutschen Historischen Museums. Das vom Bundestag bereits beschlossene, aber noch nicht realisierte Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg zur deutschen Besetzung in Europa soll dieser Entwicklung entgegenwirken. Und die Berliner Ausstellung will dafür einen Impuls setzen.
Carsten Probst über die Schau Gewalt ausstellen im Deutschen Historischen Museum zu sehen, dort bis 23. November. Samstagnacht. Noch eine kurze Meldung. Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimert hat eine ganze Liste mit Bau- und Sanierungsvorhaben im Kulturbereich angekündigt, und zwar bei der Biennale in Venedig. Wir sind gespannt. Und jetzt die Kulturpresseschau, wie immer am Samstag, mit dem Blick zurück auf die Woche in den Feuilletons von Tobias Wenzel.
Wenn das Kino wie bei Panahi ohne Umwege Kopf und Herz erreicht und man es für einen Moment immerhin verändert verlässt, erhoben und beschwingt, hat es seinen Soll erfüllt, schreibt Jan Küveler für die Welt am Sonntag, als er noch nicht weiß, dass Jafar Panahi für seinen Film It Was Just an Accident die Goldene Palme in Cannes gewinnen würde. Das Prinzip ist Katharsis. Obwohl die Zuschauer von Florentina Holzingers neuer Inszenierung A Year Without Summer an der Berliner Volksbühne die Erfahrung als Katharsis bezeichnen würden? Mindestens eine Zuschauerin habe, schockiert von dem Gesehenen, einen Schwächeanfall erlitten, berichtete Wolfgang Höbel im Spiegel, zeigte sich insgesamt angetan von dieser meistens hochintelligenten, komischen Unterhaltung zum Thema Wunsch nach Unsterblichkeit und schrieb: »Dieser Abend nimmt den Shitstorm wörtlich. Enorme Mengen von nicht besonders dickflüssigem, braunem, zum Glück geruchlosem Theaterkot ergießen sich gegen Ende auf die Körper von 2 Dutzend weitgehend nackten Schauspielerinnen.« Der Tagesspiegel titelte weniger entzückt »Durchfall-Inferno«. Eine andere Show, die nach einem Inferno der Unmenschlichkeit für Migranten klang, erwähnte Hans Zippert in der Welt. Die amerikanische Regierung plant eine Reality-TV-Show, bei der sich Teilnehmer einen Wettkampf um die US-Staatsbürgerschaft liefern. Die Kandidaten treten beim Goldsuchen gegeneinander an oder bauen einen alten Ford zusammen, schrieb Zippert. Selbst erfahrene Leser seiner satirischen Kolumne dachten da wohl, dass diese Zeilen schon Satire waren. Waren sie aber nicht. Die Satire setzte erst danach ein, als Zippert eine entsprechende Fernsehshow für Deutschland vorschlug. Von den wenigen Asylbewerbern, die überhaupt noch das Land betreten dürfen, lässt Alexander Dobrindt 20 gegeneinander antreten. Das deutsche Gold ist die Kohle, die ja noch immer dringend gebraucht wird. Und einen VW-Käfer sollte der Asylbewerber in einer Stunde zusammenbauen können, wenn er unbedingt in Deutschland bleiben will, schrieb Zippert. Zur Not tut es auch ein IKEA-Regal. Damit stünde auch der Weg nach Schweden offen. Dem Land von Pippi Langstrumpf. Eines Tages ist sie einfach da, ohne Eltern, aber mit einem Koffer voller Golddukaten und dem Kopf voller Blödsinn, schrieb Christine Knödler in der Süddeutschen Zeitung anlässlich des 80. Geburtstags des Millionenbestsellers von Astrid Lindgren. Pippi lebe als Kind ihre Freiheit, schrieb Knödler und ergänzte: Mit rücksichtslosem Egoismus und den aktuellen First-Debatten ganzer Staaten hat das nichts zu tun. Ob Donald Trump Pippi Langstrumpf gelesen hat? Nicht nur diese Lektüre täte ihm wohl gut. Amerikas Präsident sollte einfach mal antike Autoren lesen, um zu begreifen, was wahrhaft freies Denken und Handeln bedeutet, empfahl Gyborg Uhlmann in der Frankfurter Allgemeinen, auch mit Blick auf Platon. Vielleicht hat Trump ja die Sophisten gelesen. Jedenfalls ist der Altphilologin Uhlmann aufgefallen, dass sich Trump wie die Sophisten der Rhetorik der manipulativen Überredung bedient. Etwa, wenn er in seinen Dekreten auf den vermeintlich gesunden Menschenverstand verweist und sich darin als Verkünder der reinen Wahrheit darstellt, obwohl er wie gedruckt lügt, anstatt redlich zu argumentieren. Uhlmann nannte als ein Beispiel das Dekret zur, Zitat, »Wiederbelebung von Amerikas wunderschöner, sauberer Kohleindustrie«. Fragt sich, was gegen diese neuen Sophisten hilft. Die Antwort der Altphilologin? Bildung. Denn in der Bildung entscheidet sich, wie eine Gesellschaft tickt, schrieb Uhlmann weiter in der FAZ. Von einer Gesellschaft, deren Kinder ohne rationale Argumente, mit einer einlullenden Rhetorik nationaler Selbstbestätigung, aber ohne kritisches Bewusstsein der eigenen Geschichte aufwachsen, kann man keine kritische Wehrhaftigkeit gegen Populisten erwarten. Hoffentlich haben die Leser der vom Verleger Holger Friedrich wiederbelebten Weltbühne genug Bildung, um dortigen Sophismus zu erkennen. Den hat jedenfalls Michael Hahnfeld von der FAZ ausgemacht. Hinterhältig ist der Artikel, den Deborah Feldman über den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peymann Engel, für die Weltbühne geschrieben hat. Sie vergleicht Engel mit Fabian Wolf, einem linken Juden, der plötzlich feststellen musste, dass er gar kein Jude ist, schrieb Hahnfeld. Engel verstehe Feldmanns Text als Versuch einer Rufmordkampagne, weil ihr seine Meinungen nicht gefielen. Er könne anhand von Dokumenten nachweisen, dass seine Mutter und er jüdisch seien. Die Autorin Feldman bedient sich der Technik des Andeutens und nicht gesagt haben wollens, urteilte Hahnfeld in der FAZ. Sie schreibt von Wahrnehmung, blendet Tatsachen aber aus. Am Ende tut sie in vergiftet freundschaftlichem Ton sogar so, als sei das im Sinne Engels. Mit Journalismus hat das nichts zu tun. dann doch lieber Pippi Langstrumpf lesen. In Zeiten von Überbehütung und Lebensoptimierung würden sich allerdings manche über dieses kecke Mädchen, das keine Autorität anerkenne, echauffieren, schrieb Christine Knödler in der Süddeutschen. Hatte Pippi ADHS, wird zum Beispiel im Netz gefragt und der renitenten Piratentochter eine oppositionell trotzige Störung attestiert, schrieb Knödler und kommentierte das so. Schon mal was von Charakterstärke gehört?
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.